Ja, gestern hatten wir den ersten Abend unter dem Thema Nachfolge. Am Sonntag habe ich aus meinem Leben berichtet, mit der Zielsetzung deutlich zu machen, Gott ist erlebbar. Wir können ihn bezeugen. Beweisen können wir ihn nicht. Wenn Leute sagen, zeig mir deinen Gott, dann glaube ich an ihn, dann stehen wir mit leeren Händen da. Aber nicht, wenn wir davon berichten können, wie wir ihn erlebt haben. Gestern haben wir über den Ruf in die Nachfolge gehört. Irgendwann haben wir alle diesen Ruf gehört und sich das nochmal zu vergewissern, was war denn eigentlich ausschlaggebend damals für mich, dass ich diesen Weg gegangen bin. Wir haben geschaut, wie Jesus Jünger berufen hat in die Nachfolge, indem er am See Genezareth entlang ging und sagt, kommt zu mir. Er hat sie erstmal um sich gesammelt, in eine Lebensgemeinschaft mit ihm und dann sagt er, was er mit ihnen vorhat, ich will euch zu Menschenfischern machen oder ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ihr werdet etwas ganz Ähnliches tun wie jetzt, nämlich Fische fangen, jetzt und dann werdet ihr Menschen gewinnen für das Reich Gottes. Er hatte sehr unterschiedliche Jünger erwählt, politisch und vom Hintergrund her völlig unterschiedlich. Und das wollte er auch, denn er wollte ja auch unterschiedliche Menschen ansprechen. Wir haben uns einige Aspekte betrachtet der Berufung. Gott beruft uns so, wie wir sind. Er sagt nicht, ich kann dich gebrauchen, wenn, sondern er kann uns so gebrauchen, wie wir sind. Auch mit unseren Schwächen, auch mit dem, was uns auszeichnet und einzigartig macht, denn jeder kann auf seine Art wieder Menschen ansprechen. Und dadurch, dass wir Erfahrungen machen, wie wir zum Beispiel Geiz, Neid, Eifersucht oder das Suchen nach Sinn überwunden haben und zum Ziel gekommen sind, holen wir Menschen ab. Nicht jeder alle, aber jeder hat eben irgendwo seine Bedeutung im Reich Gottes. Wir sind so, wie wir sind, von Gott gerufen. Wir teilen mit, ich bin immer noch beim gestrigen Abend, was wir erkennen, nämlich aus der Bibel. Die Bibel ist das Orientierungsmerkmal für unseren Glauben. Daran orientieren wir uns. Wir verkündigen den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Wir erkennen durch den Glauben, dass das Alte Testament auf das Neue hinweist und dass diese ganze Geschichte mit Jesus schon sehr früh begonnen hat, einem Plan entspricht, den wir erkennen können. Aber da Menschen nicht durch Logik zu überwinden sind, sondern im Herzen berührt werden, berichten wir eben auch, wie wir ihn erfahren haben. Diese Worte erfahren und erkennen kommen in 1. Korinther 1, 23 und 24 vor, wo Paulus eben sagt, die Griechen halten das für Unsinn, die Juden lehnen das ab, aber wir bekennen Jesus und haben erkannt und wir bekennen. Nachfolge hat immer wieder Konsequenzen. Es heißt verfügbar sein für Jesus. Für die Jünger damals hieß es, mit Jesus durch das Land zu wandern, von Ort zu Ort und immer wieder neuen Herausforderungen zu begegnen. Für uns heißt es, mit Jesus in die Bereiche zu gehen, in denen wir leben und auch zu fragen, kann Jesus mit dabei sein hier? Und da haben wir natürlich Lernfelder, die wir bewältigen müssen. Nachfolge ist ein Prozess der stetigen Veränderung. Das ist im Wesentlichen das, was ich gestern gesagt habe. Heute Abend kommen wir zum Auftrag der Ortsgemeinde. Hier haben Sie eine Karte von Gummersbach. Dort bin ich im Moment zu Hause. Gummersbach ist bekannt durch den Handballverein. Im Moment zweite Liga, aber wird vielleicht wieder anders. Der Auftrag der Ortsgemeinde heißt geht, geht. Er heißt nicht unbedingt ladet ein, richtet alles und wartet, bis die Leute kommen. Die kommen nicht. Niemand rennt uns die Türen ein, sondern Wir müssen immer wieder gehen, einladende Gemeinde sein. Der Text, der dem Abend zugrunde liegt, steht in Matthäus 9, Vers 36 bis 38. Da heißt es, als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff in tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Dann sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Das Erste, was mir auffällt, ist, er hat ein tiefes Mitgefühl. Das sollte auch unsere Motivation sein. Nicht, hallo Leute, wir haben die Wahrheit, wir haben sie gepachtet, kommt mal zu uns, damit ihr sie hört. Das will keiner hören. Das ist ein Anspruch, der die Leute ärgert, sondern tiefes Mitgefühl. Rührt es uns an, dass der Nachbar, der Familienangehörige, der Arbeitskollege verloren ist ohne Jesus? Rührt es uns an, dass der Mensch, der schuldig geworden ist, nicht weiß, wohin mit seiner Schuld? Tiefes Mitgefühl bei Jesus. Und das sollte auch unsere Motivation sein. Wenn wir für Menschen beten, entwickeln wir tiefes Mitgefühl, weil uns die Menschen dann auch interessieren. Als ich kurz nach der Zeit des Todes meiner Frau im Kloster eine Woche verbrachte, einfach mal raus aus Rambazamba und aus dem Leben, war ich sehr abgeschottet. Und ich sah auf diesem Klosterhof einen Mann sitzen, etwas älter als ich. Er schaute so traurig. Es packte mich tiefes Mitgefühl und ich sagte, sitzen Sie hier so, weil Sie jemanden verloren haben. Er nickte. Und ich habe ihm dann gesagt, ah, ich kann Sie verstehen, habe das gleiche Geschick. Und dann rückte er raus, dass er Schuld auf sich geladen hat. Er glaubte, seine Frau umgebracht zu haben, weil er zu viele Morphiumpflaster auf einmal geklebt hat. Seine Frau hat so lange gebettelt, bis er es getan hat. Und in dieser Nacht ist er gestorben. Und ich sagte, und ich habe meine Frau auf dem Gewissen. Ich sagte, haben Sie schon mal mit einem der Leute hier gesprochen? Ja, der Mönch hat ihm gesagt, eben, er ist kein Mörder, seine Frau wäre sowieso gestorben. Ich ging einen Schritt weiter und sagte ihm, es gibt Vergebung. Sie haben ja das Gefühl, Sie leiden daran, es gibt Vergebung. Habe ihm erzählt, wie er Vergebung erlangt und habe mit ihm gebetet. Ich habe dort angepackt, wo sein Stachel saß. Er ist schon ein Jahr lang viele tausend Kilometer gefahren, um Ortsveränderung zu haben, aber er hat sich ja überall hin mitgenommen. Als Jesus die Menschen sah, hatte er tiefes Mitgefühl. Und das sollte an erster Stelle stehen, wenn wir den Auftrag erfüllen. Nicht als die Besserwisser, sondern als die, die etwas anzubieten haben für die Not der Menschen um uns herum. Und dann sagt Jesus, es gibt ein Problem. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Mitarbeiter. Krempelt die Ärmel hoch und packt mal an. Würden wir denken, hätte er weiter sagen können. Nein, er sagt in Vers 35, bittet den Herrn der Ernte. Ihr müsst nicht alles selber tun, aber das, was ihr tun könnt, tut bitte, bittet den Herrn der Ernte. Gottes Problem sind die Menschen, die er nicht hat für diesen Auftrag. Gottes Problem sind die Menschen, die ihn zwar kennen, aber den Auftrag nicht ausführen. Das war jetzt schon im Alten Testament. Bei dem Propheten Jesaja klagte Gott, ich habe einen Zeugen, aber leider ist er blind und taub. Er tritt in den Zeugenstand, kann aber nichts sagen, er ist blind und taub für mein Wirken. Und Israel hat diesen Auftrag mehr schlecht als recht wahrgenommen. Jetzt liegt der Ball bei uns, bittet den Herrn der Ernte. Wir sind der Schlüssel für eine Erntearbeit Gottes, indem wir beten und indem wir hingehen. Gott hätte sich Engel berufen können, die den Auftrag ganz anders ausführen. rein, ohne Schuld. Was? Du willst mir was von Gott erzählen und so? Ja, ich. Ja, gerade wir als unvollkommene Menschen, denn unsere Schwäche wird in Gottes Hand zu einer Stärke. Dort, wo wir versagt haben, dort, wo wir schuldig wurden, dort, wo wir am Ende waren, hat er unser Leben umgedreht. Ich kenne eine junge Frau, die nicht mehr jung ist, die als junge Frau mit 20 am Ende war mit ihrem Leben. Sie war drogensüchtig und sie ist auf den Strich gegangen, um ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Sie war völlig abgewrackt, ist zu ihrer Lehrerin, von der sie wusste, dass sie Christin ist, und sagte, sie müssen wir helfen. Und die Lehrerin sagte, ich kann dir nicht helfen, aber ich kenne einen, der dir hilft. Sehr weise. Diese Lehrerin hat die ehemalige Schülerin nicht an sich gebunden, sondern an den Herrn, und hat diese junge Frau zu Jesus geführt. Diese junge Frau arbeitet heute noch unter Drogenabhängigen. Gott hat aus ihrem Minus ein Plus gemacht. Das, was ihr Leben in Negativ gekennzeichnet hat, wird nun zu einem Erfahrungswert, wo sie andere abholen kann. Die weiß, wovon sie redet. Und die anderen, sie begegnet den anderen auf Augenhöhe und nicht von oben herab. Die Engel hätten das Evangelium rein, mit reiner Lehre verkündigen können, aber sie berühren die Herzen nicht. Für einen Engel ist es kein Kunststück, Evangelium zu verkündigen, aber für uns, weil wir eben Macken und unsere Eigenarten haben. Das Schöne an diesem Auftrag ist, wir müssen nicht alle selber tun, sondern wir können den Herrn bitten, Menschen in die Arbeit zu schicken. Manchmal klagen ältere Menschen und sagen, leider kann ich nichts mehr tun. Aber ältere Menschen, die von zu Hause aus beten für Mission, für die Umkehr von Menschen, sind so tragende Stützen in einer Gemeinde. Ich bin so froh für meine Schwiegermutter, die ist 94, mit Makuladegeneration und vielen Gebrechen, aber hellwach im Kopf und im Geist, die immer noch für meine Kinder und unsere Enkel betet. Wunderbar. Da ist jemand, der seinen Auftrag ausfüllt, und wir dürfen Anteil haben. Sind wir als Retter unterwegs? Bei Lukas heißt es, in seinem Namen, Lukas 24, 47, wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden empfangen zu können. Predigen und Umkehr, Menschen zur Umkehr aufzurufen, Vergebung der Sünden zu erlangen. Ich habe kürzlich ein interessantes Büchlein gelesen von einem katholischen Priester, der als Pfarrer in der Nähe von Münster wirkte und der seinen Pfarrerjob aufgegeben hat. Das Büchlein war deshalb interessant, weil es ein Stück von unserer Zeit aufzeigte, und die Probleme, die er für die katholische Kirche nennt, haben auch die evangelischen und auch die Freikirchen. Wir leben ja alle in der gleichen Zeit, in der gleichen Kultur. Dieser Mann heißt Thomas Frings. Er hat einen Onkel mit gleichem Namen, der war Kardinal in Köln. Da kommt dieses Zeitwort her, Frinksen. Die Älteren unter uns haben es vielleicht gehört schon. Frinksen bedeutete nach dem Zweiten Weltkrieg Kohlen vom Kohlewagen der Bahn runterzuklauen, um damit die Wohnung zu heizen, damit man nicht erfriert. Weil dieser Kardinal sagte damals, Kohlen vom Waggon zu klauen, ist keine Sünde. Gut, nur damit Sie wissen, Frings. Er sagt, spricht man von der Tradition als von dem goldenen Kalb kirchlichen Engagements. Wir haben Traditionen, sagte er. Es ist das goldene Kalb, um das wir uns drehen. Er schreibt, wir lügen uns ständig in die Taschen, warum die Kirchen leerer werden, und haben dauernd irgendwelche Ausreden. Und er sagt ganz klar, die Leute interessiert es nicht mehr, was wir sagen. Es liegt nicht an der Geburtenrate, es liegt nicht daran und dort, sondern es interessiert die Leute nicht. Und dann sagt er, wir haben den Satz, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen, umzusetzen, gelernt. Jetzt müssten wir nur noch den Umstand akzeptieren, dass immer mehr Menschen gar nicht dahin wollen, wo wir sie hinführen möchten. Was bedeutet es, abzuholen, die Menschen? Es interessiert sie nicht, die leben gut ohne Gott. Und das müssen wir akzeptieren oder zumindest lernen zu hören. Wir können Hochglanzflyer herstellen und den Leuten in die Hand drücken oder noch schlechter in den Briefkasten werfen. Das interessiert die nicht. Das ist etwas unter vielem, was sie kurz durchschauen und entsorgen im Papierkorb. Wir können mit Themen kommen, die meisten wird es nicht interessieren. Sie sind überfüttert und haben kein Verlangen nach Gott. Wir müssen das akzeptieren. Wir leben in einer Welt, wo die Menschen ohne Gott versuchen zu leben und gut leben und uns darauf einstellen. Er sagt, wir bedienen zu viele Traditionen und wecken zu wenig Sehnsucht. Wir wecken zu wenig Sehnsucht. Wissen wir denn, welche Sehnsüchte die Menschen, mit denen wir leben, plagen? Ich bin seit 11 Jahren jedes Jahr mit einer Gruppe in Israel und ich habe über 10 Jahre die gleiche Reiseleiterin gehabt, jüdische Reiseleiterin. Ich habe mich zurückgehalten, sie zu missionieren, denn die hat ja dauernd religiöse Gruppen. Aber ich habe mir vorgenommen, sie soll hören. Sie soll hören, wer Jesus Christus ist und was er mir bedeutet. Und noch wichtiger als das Reden meinerseits war, ihr zuzuhören. Und ich hörte im privaten Gespräch, dass sie Angst hat vor dem Tod. Was kommt danach? Also habe ich an diesem Punkt angefangen. Als meine Frau im Sterben lag und ich E-Mails schickte, habe ich sie mit einbezogen. Sie sollte hören. Sie sollte dort abgeholt werden, wo ihr Problem ist. Sind wir Menschen, die anderen zuhören? Ich habe von einem Japan-Missionar gehört, dass sie sehr schwer Kontakt zu den Einheimischen gefunden haben. Und dann haben sie Kontakt mit einer Japanerin gehabt, die war todunglücklich, weil ihre Katze gestorben ist. Als guter Evangelikaler hätten wir gesagt, ach, vergiss doch die Katze, nicht wahr? Kommt eh nicht in den Himmel oder so. Oder hätten es abgetan, das ist doch ein Nebenschauplatz. Nein, für die Japanerin war es das Ein und Alles. Und sie haben sie ernst genommen mit der Katze. Und die Frau fühlte das Mitgefühl dieser Menschen und hat ihnen dann später auch ihre anderen Probleme anvertraut. Wenn wir Hörende sind, wenn wir aufmerksam sind, immer hören mit dem Ohr, das Gott uns öffnet. Wir haben gestern diesen Text gehört, der Herr öffnet mir jeden Morgen das Ohr, dass ich höre, wie ein Junger höre. Herr, was beschäftigt den oder diese? Und dann können wir einhaken bei den Menschen. Wir bedienen zu viele Traditionen und wecken zu wenig Sehnsucht. Denn Menschen ist es egal, nach welcher Liturgie wir den Gottesdienst feiern. Die werden noch nicht mal Liturgie schreiben können, sondern es ist völlig wurscht. Aber es interessiert sie, ob wir Antworten auf ihre Fragen des Lebens haben. Viele trauen den Kirchen nicht mehr zu, dass sie relevante Antworten für ihre Fragen haben. Wir merken das ja auch bei der Notfallseelsorge. Es werden immer mehr Psychologen eingesetzt und weniger Geistliche. Zum Glück gibt es die auch noch. Und es gibt uns, dass wir zur Stelle sind, wo Menschen Not haben. Dass wir einfach mal anrufen, eine Karte schicken, vorbeigehen. hüten wir nur noch die Asche vergangener Feuer. Ich bin oft in traditionellen Gebieten unterwegs, wo Erweckungen waren, Siegerland, das fromme Siegerland, an jeder Ecke eine Gemeinschaftsstunde. Aber über oder an ganz vielen Stellen wird die Asche von gestern gehütet, statt das Feuer heute zu entfachen. Da fühlt man schon den Muff des vergangenen Jahrhunderts, wenn man reintritt, alles dunkel, alles von gestern, von den Liedern bis zu den Formen und alles, das ist dann oft bedrückend. Und dann fragt man sich, was eigentlich soll die Leute locken, hierher zu kommen? Ich kann Ihnen gratulieren, das hier sieht gut aus. Und sagen Sie in 20 Jahren nicht, das ist immer noch gut, sondern versuchen Sie, am Ball zu bleiben. Immer wieder Veränderung. Leben ist dynamisch. Ich weiß, wie schwer es in meiner Gemeinde war, die Bänke durch Stühle zu ersetzen. Die haben die mal selber geschreinert, die haben über 50 Jahre ihren Dienst getan und die sollten ja nicht weg und so. Ne? Wir hängen oft an Dingen. Es dreht sich so vieles um Traditionen oder um Wohlfühlen. Das ist ja der Streit in Gemeinde. Singen wir neue Lieder oder alte? Es ist gut, neue und alte zu singen, weil wir junge und alte sind. Ich habe mal einen Satz gehört, den werde ich nie vergessen, ich habe ihn da unten aufgeschrieben. Der heißt, da sagte ein alter Baptistenbruder, es ist mir egal, ob es biblisch ist, auf jeden Fall ist es nicht baptistisch. Da wissen wir, wo der Hammer hängt. Ist ihm völlig egal. Er will nur das Feeling haben, das Baptistische, das ihn begleitet hat. Wenn uns das wichtiger ist, können wir gleich abdrehen und sagen, macht, was ihr wollt, ich will mein Feeling. Ob es das Alte ist oder ob es das Neue, es macht nichts besser, sondern es geht darum, was Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 5 sagt, wir predigen nicht uns selbst. Nicht unsere Lieder vorlieben, nicht unsere Liturgie, nicht unsere Traditionen und nicht das, was uns so wohlig ums Herz geht, alte Erweckungslieder, sondern Jesus Christus als den Herrn. Um ihn geht es. Inhalte sind die gleiche, aber die Form muss entsprechend sein. Und Paulus sagt, weil wir zu ihm gehören, betrachten wir uns als eure Diener. Sind wir die Diener der Menschen, Diener, die darauf achten, was braucht denn der andere, damit er zuhört? Wie kann ich ihm entgegenkommen? Wie kann ich die Hürde, die er gegenüber der Frömmigkeit hat, nach unten absenken? Ich zitiere noch weiter Thomas Frings. Er sagt, meist arbeiten wir mehr am Erhalt unserer Tradition als an der Zukunft. Das könnte ich voll auch für Freikirchen unterstreichen. Wenn eine Kirche ein paar Jahre alt ist, dann wird sie zur Institution und noch ein paar Jahre wird sie zum Monument und noch ein paar Jahre ist sie nicht mehr veränderungsfähig. Ich war 20 Jahre nach dem Währungswechsel in einer Gemeinde, da hatten sie die Bücher immer noch in D-Mark-Preise ausgezeichnet und dann wusste ich genau, wo sie stehen. Und ich habe mich nicht getäuscht. Es gibt immer die kleinen Anzeichen am Büchertisch oder bei den Toiletten oder sonst wo. Da sieht man schon von Weitem, die haben die Neuzeit nicht gepackt. Ne? Die sind immer noch am Alten. Es hängt vielleicht damit zusammen, dass wir eine alte Botschaft haben, eine uralte, und Form mit Inhalten verwechseln, aber wir sind für Menschen nicht akzeptabel, wenn wir nur im Alten stecken. Ich zitiere weiter Frings, wir vergeuden unsere Kraft mit Aktionen, die uns fordern, aber nachweislich nicht mehr ziehen. Aktionen sind oft in sich isolierte Dinge, wo wir sagen können, Herr, wir sind unserem Auftrag nachgekommen, aber ohne irgendwelche Konsequenzen oder Folgen. Und dann sagt er weiter, wo der Schützenverein schon ein tolles Dorffest auf die Beine stellt, muss nicht noch ein katholisches Würstchen einige Wochen später gegrillt werden. es gibt Sachen, die können andere viel besser als wir. Da müssen wir uns nicht anpassen. Was haben wir zu bieten? Wo ist unser Alleinstellungsmerkmal? Und daran können wir arbeiten. Wir müssen uns nicht schämen, dass wir fromm sind. Dass wir fromm sind, macht uns schon einzigartig. Und wenn wir fromm sind und Menschen zugewandt, ist das noch viel besser, wenn wir Menschen daraufhin auch ansprechen. Jim Peterson und Mike Shamey haben ein Buch geschrieben, das heißt auf Deutsch Der Insider. Sie sind beide von dem Missionswerk Die Navigatoren. Sie beschreiben in diesem Buch, dass sie sich bekehrt haben und einer der beiden kommt aus Neuseeland und als er sich bekehrt hat, hat er alle Brücken zu seinen nichtgläubigen Freunden abgebrochen. Und er war damals mit dem späteren Premierminister von Neuseeland befreundet. Da hat er einen kapitalen Fehler gemacht, alle Brücken abgebrochen. Haben wir vielleicht auch aus einer bestimmten Frömmigkeit. Ich selbst habe kapitale Fehler gemacht, als ich zum Glauben kam, habe auch die Brücken abgebrochen. Ich dachte, hey, wieso schreiben die hier von mir? Ne? Wir sind Menschen und oft ticken wir gleich. Und sie schreiben in diesem Buch, als Bürger von Gottes Reich sind sie bereits an einer einzigartigen Position, von der aus sie dem Herrn dienen können, indem sie ihre Bürgschaft unter den Menschen ausleben, mit denen sie täglich zu tun haben. Niemand kennt die Menschen um sie herum besser als sie und die anderen sie auch, weil wir vielleicht schon jahrelang als Nachbarn miteinander in der gleichen Straße wohnen. Wir sind nun Gottes Mitarbeiter, erinnert Paulus die Korinther. Das heißt, wir sind nicht nur Nachbarn, wir sind nicht nur Einwohner einer bestimmten Stadt, sondern wir sind Bürger des Himmels und sollten als solche erkennbar sein. 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt oder auch ermutigt. Nicht nur zurückhaltend, sondern erkennbar sein. Für mich und für meine Frau bedeutete das so richtig gehörten wir nicht dazu, aber immerhin so viel, dass man uns akzeptiert hat. Wir waren nicht in allem eins, wollten das auch nicht, aber wir haben uns auch versucht, nicht abzusondern, sondern nach Möglichkeit die Chancen nutzen, die wir hatten. Und jeder von uns hat Chancen. Wir leben alle in einem Netzwerk von Beziehungen. Wir müssen es uns nur vergegenwärtigen, wie das Netzwerk aussieht. Es gibt Menschen, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Das sind die Nachbarn, Arbeitskollegen, Hundehalter, Teilnehmer, Teilnehmerinnen an einem Kurs, Eltern anderer Kinder, Leute vom Kundendienst, Vereinskameraden, Mitjogger, Freunde, Postbote. Wo wir als Mitbürger des Himmels auf dieser Erde leben, werden wir die Leute nicht nur als nützliche Menschen sehen, sondern als Personen erkennen, die Jesus Christus brauchen. Personen, für die wir beten, Personen, denen wir ein freundliches Danke sagen oder mehr. Und wir können mehr nutzen, Chancen nutzen, als wir es gemein oft tun. Für unsere Nachbarn haben wir in der Straße uns um Weihnachten herum, meistens vor Weihnachten, aufgemacht, sind an die Tür und sagten, das Jahr geht bald zu Ende. Und wir wollten uns einfach mal für eine gute Nachbarschaft bedanken. Eine gute Nachbarschaft ist viel wert. Haben ihnen etwas gegeben, was ihnen Freude macht, zum Beispiel einen Strohstern, den hängen Leute gerne auf, und eine Einladung für die Gemeinde. Wären wir nur mit der Einladung gekommen, hätten sie gesagt, ja, klar. Etwas, was Freude macht. Neubürgern in unserer Stadt haben wir, die gerade gebaut haben, haben wir Samentütchen in die Hand gegeben, weil wir gesehen haben, da ist noch viel zu tun außen und so. Irgendwo so ein Zeichen, jung, ich kann mich in deine Lage hineinversetzen, Freude machen dem anderen. Hundehalter. Ich weiß, wovon ich rede. Als Zeitungsbote war ich 25 Jahre auf der Straße. Hundehalter sind oft die einzigen auf der Straße nachts um zu einer Zeit, wo ein vernünftiger Mensch noch schläft. Ne? Und, so. Oder Teilnehmer an einem Kurs. Wie viele von uns haben Fähigkeiten und könnten selbst lehren? Wie bedient man einen PC oder ein Betriebssystem? Oder wie bepflanze ich einen Garten, dass das ganze Jahr über etwas blüht? Und so. Jeder hat irgendwo Fähigkeiten. Als Lehrender hat man immer einen Bonus, die Leute vertrauen einem. Meine Frau war zum Beispiel bei so einem Kurs und die Kursleiterin hat die Teilnehmenden dann eingeladen und die Leute haben ihren Garten gesehen. Die hat nicht nur gelehrt, sondern auch gezeigt und erleben lassen. Und ja, als ich in den 80er Jahren mal einen Computerkurs machte, ich habe teilgenommen, hatte ich auch Verbindung mit Leuten, die ich in der Gemeinde eben nicht sehe. Und diese Verbindung konnten wir immer wieder nutzen für Gespräche. Wie geht's dir denn? Was beschäftigt dich? Meine Friseurin ist eine Türkin. Wenn die fragte, Herr Mühe, was beschäftigt Sie denn zurzeit, wollte sie nicht wissen, was ich über das Wetter denke. Sie kannte mich und sie wollte hören, was ich mit Gott erlebe. Ich habe mal mitbekommen, ich habe geredet, ihr Sohn war dran an meinem Kopf und hat die gleiche Frage gestellt. Sie hat neben einer Frau die Locken aufgewickelt, habe ich erzählt und habe im Spiegel gesehen, dass sie innehält beim Hochwickeln, weil sie mir so gebannt zuhörte. Und ich habe erzählt, was ich mit Gott erlebe. Das Gespräch endete meist damit, dass sie aus ihrem Fundus des Islams etwas brachte und sagte, was sie so glauben, das hatte nicht wirklich Hand und Fuß, aber sie hat zugehört und sie wollte das wissen. Friseur, weiß ihr Friseur, ihre Friseurin, wie sie ticken, dass Jesus ihnen Halt gibt, was sie mit ihm erleben? Wenn wir sagen, was wir erleben, kompromittieren wir sie nicht, denn sie müssen ja keine Stellung nehmen. Die können das schweigend hören, aber sie hören. Und viele derer, die Dienstleistungen an uns ausüben, haben Probleme auf dem Herzen. Fast alle Menschen haben ihr Gepäck zu tragen. Für Eltern ist es so wichtig, Eltern Kontakt zu haben, und über die Kinder geht das ganz einfach. Darum ist es oft für Pastoren gut, nicht im Pastorenhaus zu leben, sondern in einem anderen Haus oder zumindest sich unter die Leute zu mischen auf dem Spielplatz und so, weil da die Kontakte kommen. Okay, der Postbote hat auch jede Weihnachten etwas bekommen. Klar, das war sein Job und er verdient, aber gegen eine Tafel Schokolade hat er nie was einzuwenden oder gegen einen 10-Euro-Schein und ein Flyer über Weihnachten. Und ich weiß nicht, ob er ihn gelesen hat, das ist seine Entscheidung. Meine war es, an ihn zu denken. Als ich das Geld noch von der Bank holte, habe ich am Bankschalter auch öfter was abgegeben, sagte, sie geben mir immer Geld, ich will ihnen auch mal was geben. Ne? Und so. Ja. Oder auch, wir tanken oft immer an der gleichen Stelle und so. Mit ein bisschen Humor und Freundlichkeit gewinnen wir die Menschen. Und wo sie nicht reagieren müssen, sagen sie Danke und dann liegt der Ball eben bei ihnen. Lasst uns diese Beziehungen durchchecken, durchbeten und überlegen, wie können wir diese Menschen so erreichen, dass wir sie nicht vor den Kopf stoßen. Gastfrei zu sein ist eine großartige Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Wenn wir Leben teilen in privater Atmosphäre, ist das schon die halbe Miete. Darum schreibt Paulus zum Beispiel über Gemeindeleiter, er soll gastfreundlich sein. Er schreibt es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 2. Er schreibt es im Titusbrief 1,8. Und auch Petrus schreibt im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 9, nehmt einander gastfreundlich auf. Warum? Die Beziehung findet auf einer natürlichen Basis statt. Die Wohnzimmer gleichen sich fast überall in den meisten Dingen. Wir haben Sitzmöbel, wir haben einen Tisch, wir haben Bilder und haben eine Stereoanlage oder so. Das haben die meisten. Und da kann man schon mal anknüpfen. Ne? Der eine hat diese Vorliebe, der andere, wo hast du das gekauft? Und so. Man ist im Gespräch. Und wo wir über natürliche Dinge im Gespräch sind, kann sich immer auch ein geistliches entwickeln. Oder wir können es auch darauf hinlenken oder einfach Kontakt pflegen um des Kontaktes willen. Da ist eine natürliche Basis. Die ist nicht da, wenn wir in der Fußgängerzone auf der Straße stehen und Flyer verteilen. Ich habe das lange gemacht, aber dann dachte ich mir, wie fühle ich mich denn, wenn die Zeugen Jehovas da stehen? Ich ertappe mich oft dabei, dass ich einen Bogen mache, weil ich jetzt gerade keine Zeit habe und auch gar keine Lust, mich über Wachturm und so weiter zu unterhalten, sondern ich habe ja irgendwas vor. Und die Leute wissen ja nicht, dass wir die ganze Wahrheit haben und denken, wir seien Zeugen Jehovas oder was. Sie machen auch einen Bogen, nicht wahr? Und so. Ich empfinde das nicht kulturkonform und mache das nicht. Ich sage nichts gegen Leute, die es tun, weil jeder ist anders gestrickt und wir sind unterschiedlich ansprechbar. Ich selbst bin ja auch durch einen Flyer zum Glauben gekommen, den eine Frau, die später meine Frau wurde, ausgeteilt hat. Es hat alles eine Chance. Wir müssen nur wissen, was will ich denn? Wozu bin ich in der Lage und was mag ich und danach? Wir müssen nicht alle und jeden beurteilen und auf gleich trimmen, sondern darum sind wir ja unterschiedlich und bedient sich Gott unterschiedlicher Menschen. Menschen hören nicht nur, was du glaubst, sondern erleben auch, wie du lebst, wenn wir sie zu Hause einladen. Ich habe mich mal in einer Gemeinde beworben als Pastor und im Grunde war die Sache schon unter Dach und Fach und dann habe ich noch bei einem Gemeindeältesten zu Mittag gegessen und ich habe ein schäbiges Verhalten von diesem Gemeindeleiter gegenüber seiner Frau beobachtet, dass meiner Frau und mir augenblicklich klar wurde, da wollen wir niemals dazugehören. Lieber vom Schicksal gezeichnet, als dort je fotografiert oder gemalt zu werden. Ne? Furchtbar. Der hat seine Frau behandelt wie die letzte Sklavin und hat uns dann auch gesagt, wo der Hammer hängt, wenn wir arbeiten würden. Wir haben auf der Stelle abgesagt. Es war so gut, zu Hause zu sein, um zu sehen, was für ein Kaliber dieser Mensch ist. Die Gemeinde hat noch lange gebettelt und so, aber sie haben sich keinen guten Dienst erwiesen. Andere können sehen, bei uns zu Hause sein und können dann selber entscheiden. Wir werden vielleicht auf andere auch mal daneben hauen und nicht gewinnend sein. Die Gefahr gehen wir immer ein. Aber zu sagen, ich nehme keinen auf oder niemanden, da haben wir schon verloren. Wir haben die Chance, Menschen auch zu gewinnen. Und Menschen gucken sich um und betrachten dies und jenes, Fotos, ach, wer ist denn das? Und so, und schon ist mein Gespräch, ach, das ist meine Tochter, die ist Missionarin dort und dort oder wie auch immer. Wenn sie in meine Wohnung gekommen oder Menschen, die in meine Wohnung kommen, sehen Möbel, schwarzes Eichenmöbel, volle Eiche im Jugendstil, da kann ich sagen, hey, schaut euch das Möbel mal an, ist das nicht gigantisch? Das ist mir von Gott her zugefallen. Und dann kann ich erzählen, das hat seine Geschichte. Als wir damals von der Ausbildung kamen, hatten wir gar nichts, nichts. Wir haben mit dem Elektrokocher und Campingstühlen in der Küche angefangen und hatten sonst Matratzen im Schlafzimmer und hatten sonst nichts. Und in dieser Zeit hat Gott uns die Wohnung eingerichtet. Da kam eine Diakonisse, die ins Feierabendhaus ging, also in Rente, und die sagte, ich brauche meine Möbel nicht mehr, braucht ihr noch Möbel? Statt zu antworten, habe ich sie ins Wohnzimmer geführt. Da hörte sie ihr eigenes Echo, so leer war das, und sie wusste, die brauchen Möbel. Ne? Hat sie uns schwarzes Möbel gebracht. In der gleichen Zeit, in der gleichen Woche, kam der Kollegin mit einem Teppich über den Arm und hat uns einen Teppich gebracht. Er war schwarz und rot. Ein paar Tage später hat uns jemand über Gardinen gebracht, sie waren rot. Die Farben passten sogar zusammen. Wir haben nur so gestaunt, Gott hat Geschmack und Gott wusste, was wir brauchen. Und wir haben nirgends gebettelt, unser Haus ist gefüllt worden mit diesen Dingen. Das sind Erinnerungen, das sind Erfahrungen. Und dann kann man ganz locker davon erzählen. Und jemand sagte, ihr kommt aber immer dorthin, wo es freundliche Menschen gibt. Nein, sage ich, da gibt es auch unfreundliche, aber wir kommen dorthin, wo Menschen von Gott sich brauchen lassen. Das ist ein Unterschied. Ne? Und man ist in einem geistlichen Gespräch. Ich habe ein paar Denksteine auf meinem Regal liegen, Edelsteine. Die habe ich mir an der A3 gekauft, an der Raststätte zum Spessart. Ist ein bisschen esoterisch ausgerichtet, aber ich habe nicht die Esoterik, sondern nur die Steine gekauft. Und zwar die Steine, die in Offenbarung 4 genannt werden. Das sind, wann immer ich die Steine, diese wunderschönen Steine betrachte, das sind die Steine, die in Offenbarung 4 genannt werden. Das sind Steine der Zukunft, der Hoffnung. Wenn ich auf sie schaue, werde ich daran erinnert, was uns erwartet. Und so können wir Menschen mit hineinnehmen in unser Leben. Manchmal nehmen Leute eher intuitiv Dinge wahr. Wir hatten einen bolivianischen Rechtsanwalt, der zu Besuch war und der mit uns durch Deutschland oder mit meiner Tochter durch Deutschland getingelt ist. Und wir fragten ihn, wo gefällt es dir denn am besten? Ich hatte gedacht, Heidelberg oder Schloss Schwanstein. Das sagte er, in Kirspe, in eurem Haus. Wir sind, was die Ohren abgefallen. Ich sagte, wie bitte? Wir haben ein ganz einfaches Haus, kein Luxus und nichts. Und er sagte, in eurem Haus ist es Licht. In eurem Haus verliere ich meine Ängste. In eurem Haus ist irgendwo, ist es hell. Es war ein Mann, der von seiner indigenen Vergangenheit her im Götterglauben festhing, nur oberflächlich katholisiert war. Er hat auch mal ein Jahr Priesterausbildung gemacht, hat aber nicht einmal in die Bibel geschaut dort, weil sie keine hatten. Und der war eben von okkulten Mächten oft geängstigt worden. Und er sagte, in eurem Haus ist es hell. Und dann dachte ich, Halleluja, da guck hin. Er hat es nur gespürt und da gefiel es ihm am besten. Ich hätte Schloss Schwanstein gesagt oder was anderes. Genau. Was haben wir denn Menschen denn anzubieten? Es ist mehr als ein dynamischer Gruppenprozess, wo wir nett miteinander sind, wo wir so herrlich lachen und singen und so. Das machen sie auch im Schachverein, im Taubenclub oder so. Oder in anderen. Das ist auch nicht abwertend. Sie haben ihre Chance, die Clubs, aber wir haben mehr zu bieten als andere Gruppierungen. Johannes sagt, die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Es ist also nicht nur auf der horizontalen Ebene von Mensch zu Mensch, sondern es ist auch die vertikale. Es ist auch die vertikale Ebene. Und das ist das Plus, was wir haben. Menschen kommen durch uns in Verbindung mit Gott. Sie erleben etwas, was sie woanders nicht erleben können. Behalten wir Menschen in ihrer Ganzheit im Blick. Das heißt, wir können Abholer haben. eine Kunstausstellung, Fachvorträge, Straßenfeste, eine Kaffeetafel, Hausaufgabenhilfe, Arbeit mit Asylsuchenden, Ausflugsangebote als Anknüpfungspunkte für die Botschaft der Rettung. Aber bei alledem, wo wir sie abholen, gilt es, weiterzugehen, tiefer zu gehen, das anzubieten, was uns einzigartig macht. Mein Sohn erzählte von einem Ausflug am Maifeiertag, ein Männerausflug, und ein Mann kam dabei, der sagte, ich komme mit, aber sobald irgendeiner von euch von Gott redet, drehe ich auf der Stelle um, dann gehe ich nach Hause. Ja, sind sie gewandert, und dann erzählte er einem, nächste Woche gehe ich zum Anwalt, da ist ein Scheidungstermin. Ein anderer hat das mitgehört und sagte, an der Stelle war ich auch schon, aber Jesus hat unsere Ehe gerettet. Im Grunde wäre das der Punkt gewesen, wo er kehrt macht, der andere. Aber er hat etwas gehört, was ihn gereizt hat. An der Stelle war ich auch schon. Der ist zu diesem anderen Mann und sagt, was ist denn passiert? Und dann hat der andere Mann erzählt, wie Jesus ihre Ehe gerettet hat. Da hat einer den Mut gehabt, etwas zu sagen, was tabu war, aber er hat einen Anknüpfungspunkt. Weil er eben kein Engel war, sondern ein Mensch voller Schwäche, ein Mensch, der schon das Zerbröseln der Ehe am eigenen Leib erfahren hat und weiß, wie elend das ist, und von Jesus gerettet wurde. Und dieser andere Mann hat sich nicht scheiden lassen und ist zum Glauben gekommen. Anknüpfungspunkt. Wir denken immer, wir sind nur würdig, Gottes Mitarbeiter zu sein, wenn wir rein und heilig sind. Wir sind es niemals. Selbst wenn wir uns so fühlen, selbst in dem Besten, in der besten Motivation, mischen immer Stränge mit, die von Sünde gezeichnet sind. Es ist leider so. Aber auf Augenhöhe den anderen abholen. Und darum ist es wichtig, die ganze Bandbreite zu nutzen. Ich hatte mal einen jungen Mitarbeiter bei der Strandmission, der hat sich geweigert, am Freitagabend mit uns Volkslieder zu singen. Er sagt, ich spiele nur für den Herrn. Diese Ignoranz hat mich wütend gemacht, aber er ließ sich nicht überreden. Er spielt nur für den Herrn. Er hat verpasst, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Denn die Menschen am Strand haben nach ein paar Tagen Langeweile und die freuen sich einfach, hoch auf dem gelben Wagen zu singen. Das ist nicht der Text, den ich mir jetzt auf dem Grabstein meißeln ließ, aber ich habe es gesungen. Wenn wir mit den Leuten nicht die Lieder singen, die sie mögen, werden sie auch nicht die Lieder sich anhören, die wir ihnen vortragen wollen. Und er hat seine Berufung viel zu eng gesehen. Kaffeetafel, Hausaufgabenhilfe. Ich beobachte mit großer Freude, dass bei der Migrationswelle 2015 die Gemeinde Jesu wach war, die Evangelikalen, und mitgearbeitet haben. Und bis heute. Und wo Menschen sich einsetzen. Pensionierte Lehrer, die Nachhilfe geben, Frauen, die Essen kochen oder bei der Hausaufgabehilfe dabei sind. Leute, die das tun, was sie können. Herrlich. Und ich freue mich so daran, dass wir hier dabei sind. Ich war über 10 Jahre in der Arbeit an Migranten bis zum Jahr 2000. Dann konnte ich nicht mehr, weil ich in den Außendienst ging. Aber bis dahin, ja, ich war der einzige Evangelikale. Und ich bin nicht dahin, weil mein Herz mich so gedrängt hat, sondern weil meine Tochter, die keine Christin ist, sagte, Papa, du fehlst dort. Du redest immer von der Liebe zu Gott, aber du hältst dich dort fern. Und ich hatte meine Berufung durch sie bekommen. Sie hat mich gemahnt. Ich sagte, tu was, werde relevant vor Ort. Und ich war ihr so dankbar. Es ist nicht so, dass die Menschen ohne Gott nur schlecht wären. Oft sind sie moralischer und vorbildlicher als wir Frommen. Und da können wir uns eine Menge abschneiden. Ist Arroganz, wenn wir runterschauen. Sie sind ohne Jesus verloren, da gibt es kein Vertun. Aber ob sie schlechter sind als wir, wage ich zu bezweifeln. Es gibt Menschen ohne Gott, die für mich Vorbilder sind in ihrer Hingabe, wo ich denke, hey, da könnte ich mir eine Scheibe abschneiden. Wo wir dieses Überheblichkeitsgefühl ablegen, spüren die Menschen das und sie merken, der andere meint es ehrlich, er spricht auf Augenhöhe mit mir. Ich lese mit einem Büchlein, das heißt Die Welt überraschen, 5 Gewohnheiten für einen missionarischen Lebensstil. Michael Frost ist der Autor. Es ist ein dünnes Büchlein, kostet nicht viel und ist auch nicht dick. Das kann man sehr gut an einem Nachmittag lesen und es hat mich sehr gepackt. Dieser Lebensstil heißt Segen und das Wort Segen ist aufgeschlüsselt in die Worte segnen, essen, Gott hören, entdecken, notieren. Es hat mich gepackt. Gepackt deshalb, weil missionarisches Leben nicht darin besteht, dass wir jedes Jahr eine Aktion machen, die in sich isoliert ist, sondern sie auch tun, aber integrieren in einen missionarischen Lebensstil. Und dazu gehört Segnen. Jeder von uns ist in der Lage zu segnen. Seine Nachbarn, den Arbeitskollegen, die Schwiegertochter oder mit wem wir es zu tun haben. Segnen. Wir werden Menschen nicht auf Dauer segnen, ohne auch zu beginnen, sie zu lieben. Und wo wir sie lieben, werden wir uns für sie interessieren. Und Michael Frost sagt, nichts ist einfacher, mit Menschen zu reden, als beim Essen. Beim Essen hat man Gemeinschaft, man tut etwas gemeinsam, das verbindet und redet so ganz locker über Gott und die Welt. Und er bringt ein Beispiel von einem Mexikaner, der mit seinen Nachbarn nichts zu tun hat, weil er fromm ist. Und dann lässt er sich mal ein auf ein Bier mit den Nachbarn und die Nachbarn staunen, dass er auch mal dabei ist. Essen, es ist so großartig. Gemeinsam essen. Einfach mal mit Menschen essen. Als ich damals eine iranische Familie zum Kaffeetrinken einlud, waren wir schneller bei geistlichen Gesprächen, als ich denken konnte. Denn wir haben das Kaffeetrinken damit begonnen, dass ich gebetet habe. Und der Iraner sagte, Herr Mühe, ich habe unseren Namen im Gebet gehört. Haben Sie keine vorgeschriebenen Gebete? Wir waren noch ehe der erste Schluck Kaffee verinnerlicht war beim geistlichen Gespräch und wir haben darüber gesprochen, wie wir beten. Ich habe natürlich auch gehört, wie Sie beten. Und daraus ist eine Beziehung geworden, die über Jahre gehalten hat. Essen. So einfach ist das. Wir haben einen Alpha-Kurs durchgeführt und haben ihn in unserem Haus durchgeführt. Am Schluss des Alpha-Kurs fragte ich die Leute, was hat euch denn am meisten beeindruckt? Ich habe mir innerlich ausgedacht, irgendeine theologische Wahrheit, die ich von mir gegeben habe. Ich habe mich gründlich vorbereitet. Nein, die Frauen sagten, dass du immer das Geschirr abgespült hast. Ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Ich hätte mir die Ausführungen sparen können, gleich Geschirr abspülen, nicht wahr? Die Leute beobachten genauer, als wir denken. Sie nehmen es uns auch nicht übel, wenn wir mal einen Missgriff tun. Ich erinnere mich sehr gut, wie ich eine Lampe an meine Betongarage montiert habe. Ich musste ein Loch in die Wand bohren und dann die Schraube reinsetzen. Ich bin dummerweise mit dem Schraubenzieher abgerutscht, mit dem Schraubenzieher in den Finger. Und als frommer Mensch habe ich natürlich Halleluja, Hosianna gerufen. Wenn ich mal ganz ehrlich lüge, nein, ich habe aus tiefstem Herzen Scheiße geschrien, weil es tat so weh. Mein Nachbar hörte das und sofort schallte es zurück, Ralf, darfst du das denn? das hat meine Laune noch mehr gehoben und ich habe noch ein paar kräftige Worte gesagt. Es hat uns nicht entzweit. Er hat mich ertappt als Mensch, der genau so die Tiefen und den Frust erlebt wie er. Und was die Leute abhält, ist unser Heiligenschein, unsere Scheinheiligkeit. Nicht, dass wir mal versagen. Und wir werden immer mal daneben hauen. Okay. Gott hören, entdecken, notieren. Mir war es eigentlich wichtig, nur dieses eine, nämlich das Essen zu erwähnen. Weil das können wir alle und das tun wir gern. Und wir können Menschen einladen, miteinander essen und ins Gespräch kommen. Was mir noch ganz wichtig ist zum Schluss, irgendwann musste diese iranische Familie, hat diese iranische Familie dann Bescheid bekommen, dass sie das Land verlassen müssen. Sie saßen auf gepackten Koffern. Dann sind meine Frau und ich hin und haben mit ihnen geweint. Mir schien weinen zu wenig und dann sagte ich, ich werde jetzt nach Hause gehen und für euch beten. Der Mann ist abrupt aufgestanden und ich war etwas verunsichert. Ich dachte, er schlägt mich oder so. Ich wusste nicht, warum er so abrupt. Er sagte, du betest zu deinem Gott, wir sind doch Muslime. Und ich sagte, Gott liebt auch euch Muslime. Ja, Gott liebt euch, absolut. Ein Jahr später rief mich die Frau an, sagte, Herr Mühe, wissen Sie noch, was vor einem Jahr war? Ich wusste es nicht mehr. Sie sagte, vor einem Jahr haben sie zu ihrem Gott gebetet, dass wir bleiben dürfen und wir sind noch da. Da hatte sich das gemerkt. So wichtig war das für sie. Ich habe nichts mehr getan, als nur gesagt, ich würde beten und habe gebetet. Ich habe mir hier nicht ein Kunststück aus der Tasche gezogen, einfach nur das gemacht, was menschlich und geistlich ist. Und dann kam die Zeit, wo sie Richtung Hannover ziehen konnten zu einem Verwandten. Ich wusste, es geht zu Ende unsere Beziehung. Dann habe ich ihnen zum Abschied noch den Jesusfilm gegeben auf Farsi. Ich habe geklingelt, habe gesagt, zum Abschied noch das, was mir wichtig ist für euch. Die Frau nahm mich in die Arme und sagte mir strahlend, ich liebe Jesus. Ich dachte, was ist passiert? Und fragte sie auch. Sie sagte, vor ein paar Nächten habe ich von Jesus geträumt. Und jetzt bekomme ich Informationen über ihn, einen Film. Und sie hat diesen Film ganz oben hingelegt. Das heißt für einen Muslime, das ist mir ganz heilig. Da hat Gott schon an ihrem Herzen gewirkt, ohne mich. Und hat mich dann nochmal gebraucht, um nachzukarten. Diese Chancen verpassen wir, wenn wir gar nichts tun. Diese Chancen verpassen wir, wenn wir uns abschotten und nur unter uns bleiben, statt den anderen mit einzuladen in unser Leben. Wir sind nicht verantwortlich, dass Leute sich bekehren. Wir können auch niemanden bekehren. Wenn jemand fragt, willst du mich bekehren, kann ich ganz ehrlich sagen, nein, kriege ich nicht hin, geht nicht. Aber wir können bezeugen. Und nichts mehr als das. Dazu wollte ich ermutigen. Okay, ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank, dass du jedem von uns Gaben und Aufgaben gibst. Ich sage dir Dank, dass du jedem von uns auch das Herz anrühren kannst, um die Chancen auszuloten und zu nutzen, die du in sein Leben gegeben hast. Durch die Vergangenheit oder durch das, was jemand kann und hat und ist und was du aus ihm gemacht hast. Gib uns Fantasie und Liebe für die Menschen um uns herum, die wir erreichen wollen. Herr, dass wir erkennbar werden als deine Boten, erkennbar werden als Menschen, die lieben, die andere annehmen und ihnen eine wichtige Botschaft mitzuteilen haben. Herr, ich danke dir, dass du diese Gemeinde an diesen Ort gesetzt hast und dass du für diese Gemeinde eine Aufgabe hast, etwas, was nur sie bewältigen kann. Lass sie herausfinden, Herr, inwiefern sie hier relevant sein kann, wie sie hier mitgestalten kann, wie sie hier ein Angebot für Menschen ausbreiten kann, die dich noch nicht kennen. Herr, es ist deine Gemeinde, es sind deine Menschen, die mit dir leben. Und ich bitte, dass du sie ermutigst, stärkst und ausrüstest, so wie du es verheißen hast. Amen.